Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Kaffeefahrt in den Vatikan. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 206. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck, verkleidet wie ein Osterhase im Papstkostüm.
Ja, ich gehe jetzt auf die Heizdeckenfahrt in den Vatikan.
Jeder von uns will doch jetzt Vatikan werden, Papst werden. Ja, habe ich der Presse so vornommen.
Ja, wir waren ja schon mal Papst und jetzt möchten wir wieder.
Ist schon ein bisschen, wie sagt man so schön, Ironie des Schicksals, ne? An ja. Ostern, Ostern als Papst davon zu scheiden. Aber, naja.
Ich bin ja der Meinung, dass der vergiftet worden ist. Der hat ja irgendwie zwei Tage vorher hat er nach langem Zögern J.D. Vance getroffen. Mhm. Und der ist ja so toxisch. Überall, wo der hinkommt, fangen an, die Leute sich zu zerstreiten. Der sät Zwietracht, ist so toxisch, dass der bestimmt den Papst versehentlich vergiftet hat.
Ich habe gestern in der Satirepresse so schöne Bilder gesehen von Donald Trump, der sich jetzt auch in Sarg hat aufbahren lassen, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Nee, aber ist schon ein bisschen witzig, ne, dass der jetzt einer der Ersten angekündigt hat, mit Melania zur Beerdigung des Papstes zu gehen, um vielleicht einen Job abzugreifen oder so. Oder, also, was will der da? Die konnten sich doch auf den Tod nicht leiden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Der will die Bilder.
Und jetzt stromert der da so rum, so.
Ja, klar. Der macht das nur für die Bilder.
Hi. Immerhin trifft er da Zelensky. Er hat auch zugesagt. Guck mal, was für ein Event das ist, ne? Mhm. Unglaublich.
Man könnte es auch G25 nennen.
Hat denn der Russe auch schon zugesagt? Nee. Von ihm zugesagt, das geht nicht. Als wäre das so eine Hochzeit. Ja.
Nee, der Russe darf ja nicht. Der müsste ja laut Interpol verhaftet werden.
Ach stimmt, der darf ja gar nicht raus. Stimmt.
Der darf ja gar nicht raus. Aber es gibt Mittel und Wege, denn der Orban hat ja auch Netanyahu empfangen. Obwohl der ja auch auf der internationalen Fahndungsliste steht.
Ja, als wird da jetzt irgendwie so ein Dorfbulle aus dem Vatikan um die Ecke kommen, sondern so ein Schweizer in seinem Clownskostüm und sagen...
Mit so einer helle Barde.
Sag mal, aber diese Berichterstattung, ne, jetzt vom Papst, ist übrigens, also tatsächlich jetzt zu dem Thema kann man wirklich nochmal den Film Konklave empfehlen, ne, der wirklich gar nicht so schlecht ist.
Das stimmt. Mhm.
Und irgendwie auch ein bisschen makaber, aber schön, dass man jetzt, also weil ich den jetzt auch kürzlich ja gesehen habe, dass man jetzt so ein bisschen in der Thematik ist und sehr informiert, was da jetzt abgeht.
Ein Einblick hat in die Wahl eines neuen Papstes, genau.
So ein bisschen gemein. Nee, aber normalerweise, wenn man so Nachrichten hat oder so Social Media, Videos und Berichterstattung, immer wenn irgendwas ist, heißt es hier, Achtung, Schutz, jetzt gleich kommen verstörende Bilder. Ist ja heutzutage ist ja alles irgendwie erstmal mit so einer Brücke, wo du wegklicken musst oder irgendwas oder bitte schalten Sie jetzt weg, wenn Sie sensibel sind.
Triggerwarnung.
Aber der tote Papst, ne? wird seit Tagen durch die Nachrichten rauf und runter gezeigt, auch teilweise so viel zu sehr im Close-Up, finde ich. Also einfach, also darf man da nicht selber entscheiden, wie nah man dem toten Papst da sein will?
Tja.
Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht.
Gibt's da keine Webcam, die man sich ansehen kann?
So eine Live-Webcam? Mhm.
So aus verschiedenen Winkeln und wo man sich reinzoomen kann und so. Oh Gott. Nein. Ich wundere mich tatsächlich, wie groß die Medienaufmerksamkeit war, kurz nachdem er verstorben war. Wenn man bedenkt, dass keine 5% der deutschen Bevölkerung mehr in die Kirche gehen und davon höchstens 50% Katholiken.
wusstest du, ich war sehr erschrocken, obwohl man sich das eigentlich zusammenreimen müsste, wie die Reihenfolge der Konfessionen in Deutschland ist und wie hoch der Prozentanteil der Konfessionslosen ist.
Oh, nee.
Das ist höchst interessant. Also stellen wir mal zur Auswahl, katholisch, evangelisch, muslimisch, buddhistisch und konfessionslos. Sag mal die Reihenfolge.
Oh. Es werden ja immer noch sehr viele Kinder getauft und haben nicht die Wahl, was sie sein wollen, beziehungsweise ob sie überhaupt irgendwas sein wollen. Insofern ist zwar die Mehrheit der Menschen, die irgendwie nichts mit Kirche am Hut haben, aber ich glaube, die größte Gruppe sind immer noch die Protestanten, also die evangelischen, evangelischen.
Korrekt.
Zweite Gruppe natürlich die Katholiken. Dritte Gruppe konfessionslos. Vierte Gruppe muslimisch.
Ist fast korrekt, außer dass du tatsächlich katholisch und konfessionslos tauschen musst. 40% der Deutschen sind konfessionslos mittlerweile.
Wow.
Hammer, ne?
Ja, gut so.
Nee, also fand ich echt, also dafür, dass das ja schon, ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die auch aktiv dann nachträglich aus der Kirche ausgetreten sind. So schon, ja, aber 40% hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Gerade auch in den südlichen Bundesländern.
Ja.
Aber ja,
ich bin erstaunt.
Selbst die CDU-CSU überlegt ja gerade, wofür das C stehen soll. Ja. Ja, vielleicht heißen die irgendwann nur noch die DUSU.
DUSU.
Das S wird gestrichen, das C wird gestrichen. Die DUSU. Die DUSUs heißen die dann.
Die DUSUs. Und die Jungen heißen dann JUDUSUs.
Ja, JUDUSUs. Ja, gut. Aber was auch nicht unerwähnt bleiben darf, dass der Amerikaner grundsätzlich erfinderisch ist. Ich habe gehört, die Amerikaner haben keine Eier, wissen wir alle. Ja. Was macht der Durchschnittsamerikaner, wenn er keine Eier hat zu Ostern? Er bemalt Kartoffeln.
Mm.
Hast du es gesehen, die Bilder?
Nee.
Es gibt viele, viele Amerikaner sind auf die schlaue Idee gekommen, weil irgendwas Rundes muss man ja mit den Kindern bemalen. Mhm. Und Kartoffeln gibt es noch zu haben und dann haben die sich Eierkartons genommen, weil die gibt es ja noch, haben da Kartoffeln reingetan und die Kartoffeln da drin bemalt. Kann man genauso gut. Ja. Verstecken schmeckt nur nicht so gut. Ich meine, ob die Kinder jetzt Eier suchen, die sie nicht essen, oder Kartoffeln, ist am Ende auch egal.
Ist egal. Vielleicht wird das auch eine neue Tradition.
Ja, ich dachte, ist doch eigentlich gar nicht schlecht.
Ja.
Kann man abends alles in den Topf schmeißen und gut ist.
Mhm. Ne, finde ich schön.
Ja.
Gut, dass wir noch Eier haben.
Übrigens. Ja, vom Weißen Haus hatte Trump damit ja rumgeworfen.
Ja.
Wusste ich, also was jetzt alles so aufkommt, das traditionelle Eierrollen vom Weißen Haus, hallo?
Was allerdings von Trump und vom Verteidigungsminister Hegseth direkt wieder für Propaganda genutzt wurde, ne? Also zu Obamas Zeiten und Bidens Zeiten war das ein Volksfest. Und jetzt ist das eine Propagandaveranstaltung.
Ja, so wie alles.
Warte mal
übermorgen ab, wenn der Papst sich in seine kleine Kapelle, in seine Kirche legt. Die übrigens, es wird immer die gleiche, wie heißt die Kirche, wo der sich beerdigen lässt? Das heißt immer die kleine sowieso, das ist eine Riesenkirche, ne? Das ist ein riesengroßes Teil. Das heißt immer in der kleinen sowieso Dings. Ich habe immer so eine Kapelle vor Augen gehabt. Quatsch, das ist ein Dom.
Ja, was meinst du, wie viele Päpste die da schon schlafen gelegt haben?
Ja, die sind, nach ein paar Jahren werden die ganz flach.
Deswegen, ach so, dann kannst du wieder einen draufstapeln. Ja, ne, zum Thema Eier, ne? Mein unnützes Wissen heute. Im Nachgang zu Ostern. Es ist, sagt die Wissenschaft, ein Mythos, dass man nur ein Ei pro Woche essen sollte. Da hat sich die Wissenschaft korrigieren müssen. Man kann durchaus täglich eins essen. Das ist völlig egal, denn der Cholesterinspiegel hängt kaum von der Aufnahme einzelner Lebensmittel ab, sondern ist eher genetisch bedingt.
Weißt du, was das super, super, super Praktische daran ist?
Dass das nächste Ostern gerettet ist.
Nee, dass der geneigte verkocht und abgedreht Zuhörer gar nicht mehr sein Gehirn anstrengen muss, um sich Sachen zu merken, weil der alle paar Wochen immer mal die gleichen Thematiken auf den Tisch bekommt. Weil ich habe dir das vor 2 Wochen erzählt.
Du hast mir das vor 2 Wochen erzählt? Vielleicht habe ich es daher. Ich hatte das nämlich, ich hatte eine Notiz.
Ja, weil gefunden. Ich habe dich dabei beobachtet vor 2 Wochen, wie du die Notiz gemacht hast, weil du wolltest nämlich verifizieren, dass das wirklich so ist.
Ja, habe ich hiermit. Also nicht nur hiermit, sondern vor Aufzeichnung.
So, also spulen wir jetzt mal so ein paar Sekunden zurück und jetzt fängst du nochmal neu an mit dem unnützen Wissen, dass du verifiziert hast, dass.
Ja, ich habe verifiziert.
Ach was, was denn?
Ja. Ja, dass Cholesterin Bullshit ist.
Ja, der Informationsgehalt ist da jetzt schwach.
Ja, ist schwach. Aber wie gesagt, also wer es heute einschaltet und vor 2 Wochen nichts gehört hat, es ist tatsächlich so, die Wissenschaft hat sich da korrigieren müssen.
Ja. Du musst jetzt nochmal so vorne so ein Sternchen an die Notiz machen.
Weil nee, so ich werde die jetzt streichen.
Oder so, weil sonst kommt die in 2 Wochen
wieder. Sonst habe ich das in 2 Wochen wieder.
Okay, dann merkt ihr jetzt mal Folgendes nicht, weil ich habe auch ein unnützes Wissen. Es geht eher jetzt Richtung Frühling. Die Bienchen kommen raus, die Bienchen holen Nektar und Orangensaft, keine Ahnung, aus den Blüten raus und machen daraus was? Honig.
Ja.
Wenn man so einer klassischen Biene gesetzlichen Mindestlohn zahlen täte,
ja,
dann würde so ein Glas Honig, 500 Gramm, den unglaublichen Preis von 200.000 Euro kosten.
Wow.
Wie weil, gut,
dass die Bienen in Sklaverei leben und nicht bezahlt werden müssen.
Ja, also weil so eine Biene schafft ja in ihrem Leben, boah, ist es wirklich im kleinen Grammbereich, wie viel die im Leben schafft.
Ja.
In ihrer kurzen Lebenszeit. Und um so ein Glas voll zu machen von 500 Gramm braucht man, also wenn man das jetzt hochrechnet, bräuchte man 15.000 Flugstunden. Boah. Und das jetzt auf den Mindestlohn gerechnet, wären dann halt 200.000 Euro. Das heißt, für jeden, wir hatten das, glaube ich, schon mal, wie wertvoll Honig aber ist. Mhm. Jetzt haben wir es mal hier.
Vor nämlich genau 2 Wochen habe ich dir das erzählt.
Das Schöne ist, daran erinnere ich mich ja nicht, weil ich habe sie mir ja nicht gemerkt. Ja. So, nächste News aus den USA. Die Academy. Die große Academy der Oscar-Filmverleihung, ne?
Ja.
Hast du die News gehört, was da jetzt passiert?
Nee, ich glaube nicht.
Also das ist ja so, dass da eine Jury steht in dieser Academy, die sich Filme angucken. Und das sind tatsächlich in jedem Jahr 50 bis 60 Filme. Mhm. Und dann ihre Abstimmung ja darüber machen, wer welche Nominierung bekommt, wo welche Stimmen hingehen und das. Und dann kommt die Verleihung und dann wird gesagt, wer gewonnen hat und wer nur nominiert ist und wer den Preis bekommt und den Preis bekommt. Weißt du was? Ich habe leider nicht nachgeguckt, wie lange es den Oscar schon gibt, aber ja, seit
Jahrzehnten.
Ich würde mal sagen 100 Jahren. Weißt du was?
Es gab den Oscar schon, bevor es überhaupt Film gab.
Bevor damals haben die nämlich noch gar keinen Film, die haben einfach Preise verliehen. Damals hatte das noch gar nichts mit Film zu tun. Die haben nämlich, da ging es nämlich wirklich um den Oscar damals, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Da war das noch ein Theaterpreis.
Da war genau. Nein, aber weißt du, was wirklich in diesen ganzen Jahren nie überprüft wurde? Ob diese Jurymitglieder die Filme überhaupt geguckt haben.
Hey.
Das heißt, man hat darauf getraut und vertraut, dass wenn jemand in der Jury war, der sich die Filme auch wirklich angeguckt hat. Es gab ein Vermerk in den Statuten, wo es hieß, wenn man einen Film nicht gesehen haben sollte aus Gründen, dann bitte keine Stimme abzugeben. Für diesen Film. Jetzt kannst du dir mal ganz genau ausrechnen, wie viel Schiebung da in den letzten Jahrzehnten bei der Oscarverleihung war. Die Lösung des Ganzen, die jetzt präsentiert wird für die Verleihung 2026, ist, finde ich, so mittel. Weil die bauen jetzt ein eigens dafür eingerichtetes Streaming-Portal auf, wo dann jedes Jurymitglied einen eigenen Zugang hat und sich dann da die Filme streamen kann und anhand dessen kann man nachvollziehen, ob die denn auch wirklich geguckt wurden. Ja, ich meine, so ein Streaming anmachen und dann
laufen bügeln lassen gehen, und essen gehen,
kann ja auch jeder. Und außerdem gibt es dann schon wieder eine Klausel da drin, wenn es nämlich heißt, ich habe den Film schon im Kino gesehen oder anderweitig, kann man dafür einen Antrag ausfüllen, dass man den nicht gucken muss. Also im Prinzip, also ich hätte so eine Möglichkeit und die heißt zwei Streichhölzer. In jedes Auge so eins, so zum Aufbleiben, weißt du, damit die Augen auch wirklich aufbleiben. Und dann die Streaming-Portal mit einer Webcam, dass man auch wirklich sehen kann, dass die da sitzen und gucken, mit Streichhölzer in den Augen.
Zwangsgucken, genau.
Zwangsgucken. Aber ich finde es eine unglaubliche Frechheit. Ja. Diese Jurymitglieder, das ist so ein gemischtes, das sind gemischte Leute aus, also große Filmproduzenten, große Geldgeber, große Chefs von irgendwelchen Studios, also bekannte Persönlichkeiten, also es ist so ein Potpourri an sehr, sehr ausgewählten Leuten, die da in dieser Jury sitzen dürfen.
Viele? Also
ich habe die Zahl, es sind 44 oder so aktuell.
Okay. Ich hatte ehrlich gesagt in meiner grenzenlosen Naivität mir so vorgestellt, dass die sich alles Mögliche zusammen im Kino angucken.
Ja.
Oder so. Auf dem Laptop oder irgendwie zu Hause, irgendwie auf dem Fernseher, wirkt das ja nun nicht so, wie es sollte.
Ich hab jetzt gerade noch mal kurz geguckt, wie viel Mitglieder das wirklich sind. Es gibt 6000 Mitglieder, aber das sind nicht die wirklich dafür die Abstimmung machen. Ist auch egal, aber ich hatte auch dieses Bild vor Augen, dass die zusammen da gucken und dann wie beim Konklave dann nachher so einen Zettel in die Urne schmeißen.
Ja.
Nee, ist nicht.
Gibt es darüber noch keinen Film irgendwie über die Intrigen und Bestechungen und so weiter beim
Ich kann mir Oscar. Ehrlich gesagt vorstellen, dass das jetzt so langsam kommt. Also jetzt, wo nämlich genau diese Regelung da aufgemacht wurde. Übrigens ganz kurz zwischen. Gestern war der Tag des deutschen Bieres. Und ich habe hier zur Feier des Tages ein Corona Zero mit einer frischen Zitrone drin. Weil ich glaube, Corona ist von dem deutschen Bierbrauer Karl Lauterbach da gemacht worden. Ne?
Wenn du das sagst.
Glaube ich. Ich glaube, von dem war sehr lecker.
Von Lauterbach, Bräu.
Corona 0,0 mit Zitrone drin.
Ist gut?
Ja, ist gut.
Ja.
Sehr erfrischend.
So was gibt's
nur Eifel nicht. Und man muss keinen Test machen. Dafür. Ja, so viel zum Thema Oscar-Verleihung.
Ja. Ja. Also, wir halten nochmal fest, dass alle Mitglieder der Jury jetzt definitiv verpflichtet sind, die Filme auch tatsächlich anzusehen.
Richtig, genau.
Egal wie. Das ist ja mal ein Fortschritt.
Ich habe hier gerade ein Auge parallel die ganze Zeit im Internet. Im Prinzip Tausende, die voten. Es gibt nur, das ist so nach so einem Wahlsystem. Das sind dann in die Kategorien, die dann die Endstimme abgeben. Aber gucken sind es tatsächlich Tausende. Aber da wird das wahrscheinlich jetzt gar nicht. Es geht wirklich dann um diese Stimmabgebenden oder wahlberechtigten Kategorien-Dings, dass da auch wirklich geguckt wird, dass die Filme geguckt wurden.
Ja. Da gibt es doch auch viel mehr Kategorien als die man im Fernsehen bei der Verleihung so sieht. Ne?
Boah, das weiß ich nicht. Letzte Tage war in irgendeiner Quiz-Sendung im Fernsehen, war nämlich genau die Frage danach, welche Kategorie es noch nicht gab oder so. Und das war, wo ich bei allen dachte, das muss es doch geben.
Ja.
Aber gibt es anscheinend, keine Ahnung, ich interessiere mich ehrlich gesagt nicht so für die Oscars. Mhm. Weil ich diese, das fand ich immer so ein bisschen langweilig.
Mhm. Ja, einfach Stars gucken, aber wenn ich mich richtig entsinne, gibt es für jeden Kleinscheiß einen Preis. Also für Kostüm, für wie sagt man, ist, Bühnenbau, ne, wie heißt das beim Film? Szenenbau, ne, wie heißt denn das?
Ich überlege gerade, wie die im Deutschen heißt es. Im Deutschen heißt es sogar so richtig schlecht Baubühne. Baubühne. Nee, aber es ist Szenenbild, ist das im Deutschen. Szenenbild, ne? Aber wie heißt das denn im Englischen? Wie ist denn das? Ist das Motion Design? Kann das sein?
Gott, wie heißt der Job? Keine Ahnung.
Bestimmt.
Production Design? Nee.
Ja, das sind alles so, in dem amerikanischen Film-Business gibt es für diese Sachen, wo im Deutschen ein Beruf hintersteht, gibt es im amerikanischen ja ganz oft ganz viele so Unterkategorien,
ja,
die dann ihre Kleinteiligkeit noch besser und so ausüben. Im Deutschen heißt es einfach Baubühne oder so. Ja. Gut, ich war letzte Woche, wollte ich dir auch noch erzählen, war ich, bin ich mal seit langer Zeit mal wieder Bahn gefahren. Ist eine ganz andere Geschichte, ganz furchtbar auch. Diese Entscheidung, nicht zu fliegen und Bahn zu fahren, muss man sich eigentlich wirklich dreimal überlegen. Man denkt immer, man trifft eine gute Entscheidung.
Ja.
Mit dem Bahnfahren, diese ganzen Geschichten, die diese ganzen Kabarettisten auf der Bühne immer machen, im Prinzip sind die alle auch wahr. Ne? Das ist gar kein Kabarett mehr, sondern das ist, egal, da kannst du eigentlich... Kannst deinen eigenen Film ausmachen. Ist aber egal. Ich stand in einem aussterbenden Bereich des Einzelhandels, nämlich im Kölner Zeitungsladen, im Bahnhof. Weißt du, dieser Bahnhofspressestore. Diese
großen Pressedinger, ja.
Und das ist ja, ich bin extra, also ich habe geguckt, dass ich extra früh genug am Bahnhof bin, um mir da Zeit genug zu lassen, eine große Runde in dem Bahnhofs, wer ist das? Presseclub. Und weil wir das schon mal hatten, weil die Printmedien ja wirklich so ein bisschen aussterben. Mhm. Und deswegen wollte ich mich da mal umgucken, was es alles gibt. Und es ist wirklich ein bisschen traurig geworden, weil der Laden ist ja nicht kleiner geworden. Mhm. Die Regale sind alle noch da und es ist natürlich, also die Zeitungen sind alle ein bisschen anders gestapelt, muss man sagen. Aber es gibt, wenn man irgendwo noch eine gute Auswahl bekommt, dann natürlich im Bahnhofskiosk.
Ja.
Das ist schon ziemlich gut. Aber ansonsten auch wirklich sehr viel Bücher mittlerweile. Mhm. Also eigentlich ist der gesamte, sonst hast du doch in so einem Laden in der Mitte dann auch immer so Regale und Ablagentische noch. Da ist eigentlich im Prinzip jetzt in Köln am Bahnhof alles Bücher. Zeitungen gibt es nur noch einmal so außenrum. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stehe an der Kasse und hab mir eine Zeitschrift gekauft für die Zugfahrt, weil ich dachte, wenn schon Zugfahrt, dann auch eine echte Zeitschrift kaufen. Und hinter mir höre ich, dass ein Vater mit seinen Kindern war. Und normalerweise kennt man das, man steht so in so einer Schlange an der Kasse, wie dann die Eltern mit ihren Kindern rumzetern, dass die nicht das anpacken sollen, nicht das machen sollen.
Naja.
Ne, hier, guck nicht ins Handy, jetzt passt doch mal endlich auf. Und ich drehe mich rum mit dem Satz, den ich jetzt erstmal noch verheimliche, aber ich drehe mich rum und hinter mir steht ein Familienvater, sehr alternativ angezogen, muss man sagen, also fast schon, ich will jetzt nicht sagen Hippie, aber früher hätte man noch, als man noch Hippie sagen durfte. Ja.
So ein Alt-68er heißt das.
So ein Alt-68er mit drei Söhnen im Alter von, boah, ich kann so Kinder schlecht schätzen, aber ich würde mal sagen, sowas zwischen 7 und 12 Jahren. Mhm. Und der Vater kackt seine drei Söhne an mit den Worten: Jetzt reißt euch mal zusammen und hört auf zu lesen. Ohne Scheiß, weil alle drei Buben, nenne ich sie mal, hatten alle drei ein Buch in der Hand.
Gibt's nicht.
Ja, also und wirklich nur der Kleinste, das war irgendwie so ein lustiges Taschenbuch oder so. Mhm. Bei den anderen beiden war das wirklich ein Buch mit Text drin. Also ein echtes Buch. Und wirklich, wie jeder andere Familienvater, der seine Kinder zusammenscheißt, hat er seine Kinder auch zusammengeschissen. Aber wirklich mit den Worten, jetzt reißt euch zusammen und hört auf zu lesen. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich rumgedreht habe? Mhm. Weil das muss man ja sehen. Ja, ich musste ja sehen, wer da jetzt so angekackt wurde. Aber wo ich dann dachte, hier ist die Welt noch in Ordnung. Im Bahnhofskiosk in Köln.
Hört auf zu lesen.
Jetzt reißt euch zusammen. Geiler Typ, ey.
Ja, Traumkinder.
Du liest auch nicht, ne? Du liest auch nicht, ne?
Nee. Ich benutze Bücher eigentlich nur so als Türstopper.
Oder um die Kinder zu hauen, die Bücher nicht lesen.
Zum Beispiel, ja. Ne, ich habe so früher als Kind und Jugendliche habe ich alle Bücher gelesen. Jetzt gucke ich nur noch Fernsehen.
Bist fertig?
Bin fertig. Jetzt gucke ich gerade YouTube leer.
Ja, dann kannst
bilde mich da weiter.
Ich wollte gerade sagen, dann kannst du ja bald bei der Academy dann abstimmen.
Ja.
Naja, aber ich habe mir, ich sage nicht, welches Genre an Zeitschrift ich mir gekauft habe. Es war auf jeden Fall nicht Playboy, sondern sowas, was ich mir schon immer gekauft habe. Es gibt übrigens keine vernünftigen Musikzeitschriften mehr im Zeitungsladen. So viel mal dazu.
Ja.
Hier, wie heißt die? Musikexpress oder so, die gab es noch, hatte ich aber keinen Bock drauf, weil auch viel zu teuer. Und dann habe ich eine andere Zeitschrift für auch viel, viel zu teuer Geld gekauft. Ist auch nicht mehr das wie früher, weil es war, glaube ich, schon immer viel Werbung drin. Es ist jetzt noch mehr Werbung drin, noch weniger Inhalt. Ja, und nächstes Mal weiß ich ganz genau, dass ich da nur noch zum Gucken hingehe und mir keine Zeitschrift mehr kaufe, weil das hätte ich mir schnell auch irgendwo googeln können, was da in der Zeitung stand.
Es ist traurig. In der riesigen Bücherei der US-Marine ist jetzt auch aufgeräumt worden. Zum Thema der Hofnarr im Weißen Haus.
Mhm. Wollen wir, den Trailer lass mal weg.
Findest du gerade nicht.
Na komm, sonst sagt dir noch irgendjemand, wir wären gar nicht vorbereitet.
In einem weit entfernten Königreich. Ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Spezialedition Vatikan.
Nee, diesmal nicht.
Achso.
Spezialedition US-Marine. Die Marine hat eine riesige Bücherei, wo sich Militärangehörige und so weiter Bücher ausleihen können und so. Und die quasi alles, was der Markt hergibt, an Büchern vorhanden ist. Und da wird jetzt auf Geheiß der Regierung aussortiert. Und also alles, was irgendwie woke ist, wird rausgeschmissen. Alles, was sich kritisch mit Rassismus beschäftigt, wird rausgeschmissen. Auch so, es gibt so Bücher über Schwarze in der US-Armee und so, was die Verheldentaten vollbracht haben. Es wird alles rausgeschmissen. Und jetzt rate mal, was bleiben darf. Ein bestimmtes Buch.
Sag ich nicht.
Sag es. Wahrscheinlich ist es genau das, was du nicht sagen möchtest.
Mein Kampf.
Richtig.
Echt jetzt?
Ja. Adolfs Mein Kampf, sein größter Bestseller, darf bleiben, während alles, was woke ist, rausgeschmissen wird.
Jetzt aber mal ganz kurz zu dieser Bibliothek. USA ist ja jetzt recht groß, die Marine ist ja auch recht groß. Mhm. Ist das eine Zentralbibliothek oder reden wir jetzt von ganz vielen kleinen...
Das ist eine Zentralbibliothek.
Aber jetzt, vom Smooth hier bis zum Captain-Leutnant darf da jeder in die... tatsächlich, dafür ist die Bibliothek gedacht, oder?
Ja, es ist auch eine Bibliothek aller jemals veröffentlichten Bücher, die auch im Entferntesten nur irgendwas mit der Armee zu tun haben.
Also da geht jetzt nicht der Smooth hier rein, um für seine nächste U-Boot-Fahrt die nächste neue Rosamunde Pilcher sich auszuleihen.
Eher nicht. Wahrscheinlich eher Geschichtliches und sowas in der Art. Mhm. Also alles, was in irgendeiner Form mit der US-Armee zu tun hat, ist da zu finden. Und warum mein Kampf da auch steht, okay, ist weit hergeholt, aber hat ja irgendwie auch mit der US-Armee zu tun.
Aber sag mal, bei diesen ganzen Sachen, die da jetzt der kleine Hofner in solchen Bibliotheken, was hattest du letzte oder vorletzte Woche?
Da gab es ja auch Cholesterinspiegel.
Vorletzte Woche waren die Eier. Davor die Woche, da waren es, glaube ich, irgendwelche Worte, die aus dem Wortschatz gestrichen werden. Ja, genau, genau. Bei den Worten ist jetzt nicht ganz so schwer, die wieder zurückzuholen. Was passiert mit so Büchern, die aus diesen Bibliotheken entfernt werden? Ist das, sagen wir mal, in 3,5 Jahren alles wieder reversibel, was der da macht? Oder sind das so endgültige?
Also vieles, was er macht, ist nicht reversibel. Und auch was die Bücher angeht, ich meine, vor 70, 80 Jahren ist sowas verbrannt worden. Heute wird das einfach entfernt. Es soll einfach getilgt werden aus dem Leben der Amerikaner.
Wird das heute nur so genannt oder wird es am Ende des Tages auch irgendwo vernichtet?
Das weiß man nicht.
Irgendwo müssen die Bücher ja hin. Ich frage dich so ein bisschen, als wärst du der US-Korrespondent von bei einer der letzten Fragen, die ich hier soeben gestellt habe, dachte ich mir, kann er ja gar nicht wissen.
Ja, aber ich kann spekulieren.
Ja, also, ne, dafür ist das ja immer da.
Nein, Tatsache ist, wenn Bücher aus einer Bücherei entfernt werden, ich glaube nicht, dass die Marine sich die Mühe macht, das auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Insofern landen die im Müll. Mhm. Und werden dann auf der Müllhalde verbrannt. Mit anderen Worten, sie werden auch verbrannt. Nur nicht auf öffentlichen Plätzen, sondern auf einer Müllhalde.
Ja, das ist schon alles krank, ne?
Mhm. Naja, ja, ist.
Wieso dann wiederum, jetzt kürzlich sind doch auch wieder irgendwelche Ermittlungsakten von dem Kennedy-Bruder ja. noch weiter veröffentlicht worden, ne? Was ja auch wieder so groß in der Presse war. Da frage ich mich wiederum, also mich interessiert das jetzt nicht so, da irgendwie weitere 4000 Seiten aus dem Ermittlungsbericht, oder?
Nee, verstehe ich auch nicht, warum Trump das so wichtig ist, dass diese Akten veröffentlicht werden. Keine Ahnung.
Also, weil vielleicht selbst für irgendwelche Historiker ist das Thema doch im Prinzip auch durch, oder?
Ja, ich meine,
da steht doch jetzt nichts mehr drin, was vorher keiner wusste.
Es ist natürlich viel spekuliert worden. Und in den USA gibt es so eine Regel, dass Dinge, die geheimdienstmäßig unter Verschluss gehalten wurden, nach 50 Jahren, 60 Jahren, keine Ahnung, veröffentlicht werden müssen. Mhm. Außer, die werden als besonders geheimhaltungsbedürftig eingestuft. Und diese Einstufung hat Trump geändert.
Ach so, die wären sonst noch unter Verschluss.
Genau, genau.
Ach so, und der macht ja natürlich alles anders als alle anderen. Na gut. Yep. Ja, dann wird er demnächst ja auch den Vatikan ganz anders aufbauen.
Ja, der wird große Hotels hochziehen und ist ja auch immer schönes Wetter da und so. Da kann man natürlich einiges mitmachen. Die ganzen alten Drecksgebäude abreißen und schöne Gebäude hochziehen.
Ich kenne über Ecken jemand, spring mal wieder zurück nach Rom, über Ecken kenne ich jemand, der mit seiner Familie über Ostern Urlaub in Rom gemacht hat.
Über Ecken kennst du J.D. Vance?
Nee. Nee, aber da sind die auch mit Familie, wo ich im Vorfeld schon dachte, sportlich über Ostern überhaupt nach Rom zu fahren, um da mit Familie und Kindern eine Städtereise zu machen. Also fand ich eh schon sportlich. Boah, und jetzt ist der dann auch noch gestorben. Was glaubst du, was jetzt neben den ganzen Ostertouristen, die ja dann eh schon zu Ostern da sind, um an der Ostermesse teilzunehmen und so. Mein Gott.
Boah, da sind auch noch 4 Milliarden Papstfans eingerückt innerhalb kürzester Zeit.
Und dann stehst du da vom Kolosseum, willst nur ein Foto machen. kommen die da alle an. Eieiei, da kannst du auch nur abreißen. Ich bin mal gespannt, wenn ich davon höre, wie es war.
Ja, das könnte lustig werden.
Musik. Musik ist doch genau das Thema.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ja, ich habe was mitgebracht von einem Künstler, den ich kenne, der mit einer Künstlerin, die ich mal wieder nicht kannte, ein Album zusammen gemacht hat und jetzt veröffentlicht. Ich rede nämlich von Elton John zusammen mit Brandon Carlyle.
Brandy Carlyle.
Ja. Sagte mir natürlich mal wieder nichts. US-Country-Folk-Singer-Songwriterin.
Genau.
Ja, habe ich da mal reingehört, wer es ist. Natürlich kennt man, aber hat mir vom Namen mal wieder nichts gesagt. Aber wusste ich nämlich auch, habe ich dann auch gelernt, ist mit Elton John schon lange musikalisch befreundet und auch privat befreundet.
Ja.
Und weil Sir Elton John ja gesagt hat, er macht kein Soloalbum mehr, haben die jetzt eins zusammen gemacht. Von Elton John kann man kein schlechtes Album erwarten. Aber durch das Duo mit Frau Carlyle zusammen ist es echt irgendwie ganz, ganz hörenswert. Ich habe eigentlich wollte ich so ein nicht Single-Titel mitbringen, habe aber gesehen, dass der teilweise auf den Streaming-Plattformen ist, das Album noch nicht in Gänze veröffentlicht. Genau. Deswegen habe ich den aktuellen Hit Who Believe in Angels mitgebracht, so auch wie das Album heißt. Ist echt, also ist schon eine geile Produktion, muss man sagen. Und was Elton John anpackt, wie alt ist der jetzt? Der ist auch schon ein bisschen alt, ne?
Ja, sagen wir Mitte 70, würde ich sagen.
Ja, und der singt wie ein junger Gott, ne?
Ja, aber man merkt ihm das Alter schon an, früher hat er anders gesungen. Ich würde nicht sagen besser, aber anders.
Ja, ich weiß nicht, diese eine Nummer, die ich mitbringen wollte, aber wie gesagt, die ist ich habe die nur auf einem Streaming-Portal gefunden, wo die schon zu hören ist. Da singt er meiste Zeit solo, das ist schon ziemlich geil. Also erkennt man vor allem kaum.
Ja. Ja, das ist interessant. Ich habe bisher einen Song von dem Album gehört und fand es auch ziemlich beeindruckend, so die ganze Produktion und so. Und Brandy Carlyle kannte ich, insofern war die Kombination für mich ganz interessant.
Ja, und die ist jetzt auch keine kleine Nummer, ne? Muss man auch mal sagen, nur weil ich die jetzt nicht so geläufig kannte.
Na, sagen wir mal so, größte Hallen in den USA. Mhm. Hier in Europa nicht sehr bekannt, muss man sagen.
Ja. Aber packe ich auf die Liste, finde ich sehr gut. Wenn das ganze Album veröffentlicht ist, müsste jetzt Ende April, glaube ich, soweit sein. Komme ich vielleicht nochmal mit dem Titel um die Ecke.
Ja, genau. Ich höre mir das Album auch mal an, sobald es komplett raus ist. Ja, wir haben einen Todesfall zu beklagen.
Der Papst hat Musik gemacht auch?
Nee. Also meines Wissens hat Franziskus keine Musik gemacht. Deshalb
Samba. Salsa oder Samba, weil der war ja Südamerikaner.
Stimmt, Argentinier, war der Tango.
Ja,
war der Tango-König des Vatikans.
Franziskus ist einer der Tango-Virtuosen des Weißen Hauses des Vatikans. Klar. Aber kennt
klar, klar. Ja. Aber er hat keine eigenen Songs geschrieben, deswegen habe ich was ganz anderes mitgebracht. Ich entdecke nämlich gerade Bob Marley neu. Oh, ich meine, jeder kennt irgendwie 10 Songs von Bob Marley, wenn die angespielt werden und so, oder die Hits quasi. Aber wenn man sich mal die Alben anhört, dann kommen da ganz andere Vibes auf, wie man sagt. Denn das ist astreine Musik so zum Abschalten. So auch ohne Joint kann man das.
Aber jetzt mal Frage dazu, weil irgendwann ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang wollte ich auch mal so ein paar alte Bob Marley Sachen aufarbeiten quasi. Und da gab es in digital, sprich im Streaming bei Spotify, bei Apple Music, gab es keine remasterten Versionen, was jetzt per se mal nicht so schlimm ist. Aber tatsächlich gab es nur Versionen, die super schlecht digitalisiert waren und dementsprechend überhaupt nicht hörenswert. Gibt es da mittlerweile Versionen, die hörenswert sind?
Also es gibt zumindest auf Apple Music nur die Remasters von 2013. Mhm. Die sind definitiv besser als schlechte Digitalisierungen. Allerdings habe ich ein oder zwei Sachen gehört, die nicht remastered waren, aber trotzdem gut klangen.
Okay.
Also wahrscheinlich waren das die originalen Master-Bänder, die nicht auf Lautstärke getrimmt wurden, sondern die wirklich ganz gut klangen. Aber das, was man jetzt hauptsächlich hört, sind die 2013er Remasters und die sind zumindest hörbar.
So, und jetzt hast du dir eine Tüte gedreht und welchen Song dabei gehört?
Lively Up Yourself. Ist die erste Nummer von dem Album Natty Dread von 74. Mhm.
Kenne ich jetzt vom Titel auch schon mal wieder nicht, aber kennt man wahrscheinlich, ne?
Vielleicht. Also es ist keiner der großen Hits gewesen, aber kennt man schon, wenn man Bob Marley hier und da schon mal gehört hat.
Aber wie bist du drauf gekommen? Weil ich hatte auch mal irgendwann so einen Trigger, wo ich dachte, boah, im Prinzip ist halt eigentlich ein ganz schön geiler Scheiß alles. Mhm. Und dann vergisst man das wieder und hört wieder jahrelang nicht rein. Wie bist du drauf gekommen?
Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht Bock hätte, einen Song zu kiffen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber einen Song zu mixen für eine Reggae-Band aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und da habe ich dann mal so in dieses ganze Reggae-Zeug reingehört. Modernes Zeug und das alte Zeug. Und diese Band, die ist eher so ein bisschen retro. Insofern habe ich mir dann mit Vorliebe so Marley-Sachen angehört. Und fand ich total interessant, da einzutauchen.
Ich weiß gerade gar nicht, in was für einer Bandbesetzung sind diese Bob Marley Sachen alle entstanden?
Drums, Bass, zwei Gitarren. Bob Marley hat ja selbst Rhythmusgitarre gespielt. Hier und da waren Percussion Sachen dabei. Dann ab dem dritten Album, glaube ich, drei Mädels noch dazu. Und hier und da Bläser.
Aber mit einer festen Besetzung?
Achso, und Hammond-Orgel natürlich.
Ja.
Eine weitgehend feste Besetzung, speziell die Brüder Barrett, die Bass und Schlagzeug gespielt haben, die auch so ein bisschen wie Sly und Robbie, also Legenden der Reggae-Musik sind, die diesen typischen Reggae-Beat, den man so von Bob Marley kennt, erfunden haben quasi. Mhm. Weil ursprünglich stammt Reggae ja vom Ska ab, das heißt die Ursprungsform auf Jamaika erfunden, irgendwie abgeleitet vom Blues und Rock'n'Roll und so, war ja Ska, also quasi diese da. Mhm. Und die haben irgendwie hier die Jungs von Marley und die Wailers und so, die haben das dann irgendwann halb so schnell gespielt, wenn man besser kiffen und konnte. Und dann
andersrum, die konnten nicht mehr so schnell. Konnten nicht. Also, oder andersrum, die dachten, die spielen total schnell. Genau. Für die war alles total normal. Die haben einfach ganz normal Ska gespielt, nur hinten raus kam Reggae.
Ja, richtig. Und die haben, weil sie so viel gekifft haben, haben sie die Bassdrum auf der 1 vergessen. Deswegen war die 1 immer leer und auf der 3 kam erst die Bassdrum hinterher.
Da
schwappt dann das Bier über.
Ja, das ist gut. Hey. Naja, so. Kommt auf die Liste. Voll gekifft mit Elton John.
Genau.
Ja, ich hätte super schnelle Fragen noch an dich, falls du die Zeit für hast.
Ich habe Zeit mitgebracht.
Es ist wieder soweit. 5 schnelle Speed-Fragen, die niemals schnell und niemals Speed sind.
Erste schnelle Frage. Wie geht man mit Doppelbuchung um?
Ähm,
Ja, kannst du ruhig erzählen, warum er jetzt so hysterisch gelacht hast?
Ja, ich hatte dich für eine gerade. Nacht eingebucht und gleichzeitig stand noch jemand anders vor der Tür. Und
zum Glück kam ich als zweites, ne?
Ja, kurz vorher hatte ich entdeckt, dass ich noch anderweitig irgendwie für Juni oder so eine Doppelbuchung vorliegen hatte. Was dann nicht ganz so problematisch ist, aber dann das habe ich natürlich auch an die entsprechende Buchungsplattform gemeldet, die dann eine Buchung zurückgezogen haben.
Ach, die haben dann entschieden, wer ab.
Im Prinzip ja. Also ich weiß nicht, ob die sehen können, wer zuerst gebucht hat oder so, aber also es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist auf dieser speziellen Buchungsplattform. Dass, obwohl ein Termin geblockt war, ein zweiter da drauf gebucht wurde.
Mhm. Ich weiß nicht. Aber ist dir das tatsächlich schon mal passiert, dass dann nicht ich da stehe, sondern dass dann wirklich da so eine traurige Familie mit einem Koffer in der Hand steht?
Ja, so ungefähr ist mir das schon mal passiert.
Was machst du denn dann? Weil ich meine, das ist jetzt nicht so in Nettersheim, dass es da unfassbar viele Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Ne?
Nee, aber damals habe ich tatsächlich eine andere Möglichkeit im Dorf gefunden.
Okay.
Das heißt, das Problem war schnell gelöst. Kann natürlich in die Hose gehen. Ich meine, wenn man... Das ist eine komplizierte Geschichte, weil wenn du... also meine Ferienwohnung wird auf zwei Portalen angeboten und ich nehme Direktbuchungen an. Mhm. Und das Ganze ist synchronisiert über ein Kalender. Das heißt, Plattform A, eine Buchung auf Plattform A schließt eine Buchung auf Plattform B aus und umgekehrt. Und eine Direktbuchung blockt auf Plattform A und B weitere Buchungen. Ein Problem ist, dass die Synchronisation teilweise Minuten dauern kann.
Ah, okay.
Ich habe auch schon mal erlebt, dass das Stunden dauern kann.
Was ja echt schlecht ist.
Was ziemlich schlecht ist. Und ich habe einmal erlebt, und das Plattform B dann irgendwann tatsächlich auch zugegeben, ungern, aber die mussten sich bei Tausenden und Zehntausenden Leuten weltweit entschuldigen, weil deren Server Scheiße gebaut hat. Irgendwie ist, keine Ahnung, ein Server abgestürzt und es sind weiter Buchungen aufgelaufen. Hm. Und da hatten die weltweit, hatten die Zehntausende Doppelbuchungen, die alle dann bearbeitet werden mussten. Alles schon passiert. Also so ganz idiotensicher ist das System nicht.
Ja, gut, aber klar, in dem Moment, wenn du vor allem mit mehreren Plattformen arbeitest, dann... Mhm. Aber immerhin gibt es die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig synchronisieren.
Immerhin gibt es das, genau. Ja, sonst wäre das Kraut und Rüben. Ich meine, manche Hotels oder so, die sind auf 5, 6, 7 Plattformen. Hm. Und es gibt sogar spezielle Programme, die das hardcore synchronisieren. Sowas hab ich nicht. Ich mache das einfach über solche iCal-Links. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Manchmal innerhalb von Sekunden.
Ja, manchmal auch nicht. Ich finde das ja schon interessant hier. Ich weiß gar nicht, welche eine der Buchungsagenturenseiten, die es da gibt. Wenn dann da steht dann ja manchmal nur noch ein Zimmer zu diesem Preis verfügbar.
Ja.
Und das ist tatsächlich, weil ich mal den Test machen wollte, es gibt ja schon manchmal ein bisschen Unterschied, ob man von einem Apple-Gerät oder von einem PC guckt oder so, sagt man ja, gibt es Preisunterschiede.
Ja, echt?
Ja, also das konnte ich jetzt in dem Fall nicht sagen, aber bei so anderen Plattformen habe ich den Beweis sogar tatsächlich schon mal gesehen, dass das schon einen Unterschied macht.
Wow.
Zu welcher Uhrzeit und von welcher Plattform aus man guckt und was man vorher schon geguckt hat. Also wenn man sich schon sehr, sehr lange für Sachen interessiert hat, kann das sein, dass das in dem einen Fall teurer wird oder in dem anderen Fall billiger oder irgendwas. Mhm. In dem Fall war das aber so, weil ich gucken wollte, mit diesem nur noch ein Zimmer zu dem Preis verfügbar. Das ist ja wirklich dann so, wenn du dann da reingehst, also da draufklickst, um dann zu buchen, ohne dass du noch, also du hast noch nicht gebucht.
Ja.
Aber wenn du dann mit einem zweiten Gerät auf das gleiche Zimmer versuchst zu gehen oder auf das gleiche Hotel oder irgendwas, dann ist das Zimmer nicht mehr da für den Preis. Das heißt, der checkt schon ziemlich genau, dass du da draufklickst und stellt das in dem Moment dann anderen Usern nicht mehr zur Verfügung für den Preis. Ja, ja. Wo ich, also was ja auch schon logistisch oder technisch echt hart ist, ne?
Ja. Was ich auch schon mal erlebt habe, ist, dass ich plötzlich viele Anfragen von Plattform A kriege für Termine, die auf Plattform B schon gebucht sind. Normalerweise dürfte auf Plattform A alles, was schon belegt ist, gar nicht angezeigt werden als frei. Und trotzdem kriege ich Anfragen für eben diese schon gebuchten Tage. Und dann habe ich das erst nicht verstanden. Und dann habe ich irgendwie Wochen später mal geguckt, da war dieser Synchronisationslink einfach kaputt. Habe den gleichen wieder neu eingegeben, gespeichert und sofort war alles wieder wie früher. Also so hundertprozentig funktioniert das nicht.
Naja, gut. Ja, das war ja eigentlich, war das ja nur eine Quatschfrage, aber hat mich trotzdem mal interessiert. So, was mich aber wirklich selbst mal interessiert. Thema Sehenswürdigkeiten. Wie findest du Sehenswürdigkeiten? Oder andersrum, wenn du jetzt so in eine Stadt oder in ein Land gehst, orientierst du dich an Sehenswürdigkeiten oder gehst du eher, bist du eher so der Museumsgänger oder Ausstellung oder irgendwas? Aber weißt du, so, nochmal Klassiker, fährst nach Paris. Ja. Machst du dann die 4 Punkte?
Tendenziell nicht. Ich bin eher einer, der durch die Stadt läuft und sich einfach umsieht. Und ich hasse lange Schlangen vor irgendwelchen vermeintlichen Sehenswürdigkeiten, die vielleicht tatsächlich sehenswürdig sind. Aber ich versuche immer Alternativen zu finden. Ich war letzten Sommer in Irland und habe da... Es gibt diesen weltberühmten Ring of Kerry, wo alle hinfahren, wo busweise die Touristen rumgekarrt werden. Ich habe mir den Ring of Barra ausgesucht, der direkt da drunter ist. Das ist das gleiche in grün, das ist genau so eine Ringstraße über eine Halbinsel, aber es ist eben die Halbinsel da drunter. Sehr wenig Touristen, weil das ist einfach wenig bekannt. Und da kannst du in Ruhe durch die Gegend fahren und dir alles angucken, ohne andauernd im Stau zu stehen und dir ansehen zu müssen, wie busweise die Touristen durch die Städtchen da gekarrt werden. Also was versuche ich zu finden, wenn machbar.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde es ja manchmal so ein Für und Wider. Ich finde, so, wenn man an so ganz bestimmten Orten ist, komme ich nicht drum rum, manchmal so Sachen zu besuchen, nur um das gemacht zu haben.
Ja, sowas gibt's schon, klar.
Also so, ich hätte damals zum Beispiel nicht in Manhattan komplett erkunden können, ohne auf dem One World Trade Center einmal zu sein.
Okay, ja.
So, also nicht, dass es, aber es war schon spektakulär, aber jetzt auch nicht spektakulärer als irgendwas anderes. Es war die Gesamterfahrung, die eher cool war. Aber also ich hätte, im Nachhinein hätte ich gesagt, warum hast du es nicht gemacht? Ich weiß auch nicht. Aber da hast du vollkommen recht, nämlich in aller Regel sind so Sehenswürdigkeiten, wo du dann denkst, ja, habe ich mir ziemlich genau so vorgestellt.
Ja.
Oder eben noch schlimmer.
Ich meine, es gibt ja auch andere Wolkenkratzer, auf die du oder wo du hochfahren kannst, um dir New York von oben anzusehen.
Ja, ja, gut, ich war jetzt auf allen, glaube ich. Ich habe, wenn ich einen Tick habe, ne? Da sind auch die Leute, mit denen ich unterwegs bin, sind auch super genervt davon. Wenn ich, das ist sogar in irgendeinem kleinen Städtchen in Holland oder so, wenn irgendwo ein Turm ist oder eine Kirche oder irgendwas, muss ich da immer hoch. Ich weiß auch nicht, wirklich, egal wer mit mir unterwegs ist, ist immer super genervt, weil er mit mir super viel Treppen steigen muss. Im schlimmsten Fall, im besten Fall gibt es einen Aufzug oder so, aber keine Ahnung, Venedig, Türme, ich bin immer oben, deswegen, so kam ich nämlich auch so ein bisschen drauf, weil Türme geben einem ja überhaupt nichts. Jetzt Auf dem Markusplatz in Venedig, der Kirchturm da.
Ja.
Wer heißt der?
Vom Dogenpalast, der Turm.
Ja, direkt vor der Tür, ja. vor dem Drogenpalast, da steht.
Vom Drogen.
Genau, von oben kannst du halt Venedig sehen, ja. aber du siehst ja vom Turm nichts. Das ist ja genau dieser Effekt, wenn du unter dem Eiffelturm stehst, kannst du kein Foto vom Eiffelturm machen.
Ja.
Und genau das hatte ich da in Venedig auch, aber dafür war ich mal oben gewesen.
Ja, schön.
Ja. Nein, aber sonst tendenziell hast du vollkommen recht, so ein bisschen die Alternativrouten ab der Touristenroute ist eigentlich oft die bessere.
Ja, muss man sagen.
Und ansonsten, wo du sagst, mit langen Schlangen, wenn du mal was hast oder wenn man mal was hat, wo man unbedingt hin will, ich bin mittlerweile wirklich dafür, die paar Euro mehr zu investieren, oft für diese, wie heißt das, Skip-the-Line-Tickets.
Ja, es gibt tatsächlich immer mehr solche Fast-Track-Tickets.
Ja, fast, also bei jeder großen Sehenswürdigkeit gibt es die. Hm. Also entweder kosten die dann ein paar Euro mehr, so unmerklich, sodass du dann nicht mehr 40 Euro für irgendwas bezahlst, sondern 42,50.
Ist halt wirklich, also der Unterschied so gering?
Ja, oft ist der sehr gering tatsächlich. Oder ich glaube nämlich auf dem Markusplatz war das glaube ich sogar so, da wäre es glaube ich umsonst gewesen und die Fastlane kostet dann, keine Ahnung, ein paar Euro.
Hm. Ja.
So, aber je nachdem, das kommt ja immer darauf an, wie lange man in so einer Stadt ist und wie viel Zeit man hat und wie viel teuer einem selber die Stunde ist.
Ja, ja, genau. Hm.
Kann man sich leisten, 2 Stunden irgendwo in der Schlange zu stehen oder nicht?
Ja. Bei einer 3-tägigen Städtereise wohl nicht.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie das damals in New York war. Da habe ich ganz viel solche Entscheidungen getroffen, weil ich dachte, jetzt bist du hier und wenn du das alles in der Zeit schaffen willst, dann musst du so. So, dann musst du dir die Zeit halt kaufen.
Bist du nur mit dem Taxi durch die Stadt gehechtet?
Nein, das nicht. Nee, aber da gibt's ja andere sehr gute Möglichkeiten. So, bleiben wir beim Thema Reisen. Bist du so, oder nee, eigentlich nicht Reisen, aber Reisen und Alltag. Bist du ein Rucksacktyp?
Nee.
Könnte ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen.
Absolut nicht. Ich bin ein Koffertyp.
Hä? Ach so, du meinst jetzt zum Gepäck drin haben.
Ja. Du meinst, um quasi in Köln von zu Hause zum Arzt zu fahren oder sowas.
Ja, ja, genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das gleiche Ding. Ich bin, also klar, zum Verreisen auf jeden Fall Koffer. Aber ich bin immer neidisch für so Rucksack-Leute, ne?
Ach so, ja, ja, ja.
Ich finde Rucksack auch total doof. Weil ich habe ja auch so meine Umhängetasche und so, wo ich mein Laptop und so drin habe. Immer wenn man mal jetzt nicht nur von Hause zum Auto geht und andersrum, ist so eine Umhängetasche einfach total scheiße. Und dann denke ich immer, boah, jetzt so einen coolen Rucksack. Aber ich finde mir aber keinen Rucksack hinten drauf.
Nee. Ach, ich habe tatsächlich auch so eine etwas zu große Laptop-Tasche, wo alles reingeht, irgendwie, was ich so brauche, wenn ich mal einen Tag unterwegs bin oder so. Das ist quasi auch mein Büro. Das heißt, wenn ich von zu Hause in den Laden fahre oder so, habe ich immer diese Tasche dabei.
Mhm. Ja, so die Männerhandtasche auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Mhm. Da ist alles drin.
Ja.
Nee, kein,
ja, ja, kein aber, Rucksack. Aber trotzdem könnte man das ja alles in den Rucksack packen.
Klar.
Nee. Aber nee.
Gut. Definitiv nicht.
Nee, bin ich genau dabei, aber nee, gut. So, jetzt wird's kompliziert. Gibt es ein Produkt, und damit meine ich Lebensmittel oder auch Nicht-Lebensmittel, was es immer noch nicht in Deutschland gibt, trotz Globalisierung? Also, weil eigentlich gibt es ja mittlerweile alles, was man so nur von früher aus dem Ausland oder so kannte, gibt es ja im Prinzip im ganz normalen im Supermarkt, wenn es da nicht gibt, spätestens in irgendeinem Onlinehandel oder so, kannst du es einfach bestellen und dann hast du es. Jetzt aber, früher als Kind, erinnerst du dich an diese Situation? Da hat man aus dem Urlaub hat man sich so auf Produkt XY gefreut, wenn man dann da war. Ganz einfaches Beispiel, Schokomel in Holland.
Ja.
Gibt es mittlerweile in Deutschland, kauft man überhaupt nicht mehr, weil es einfach ist echt ein bisschen eklig.
Mhm. Boah. Also es gibt fast nichts mehr, das du nicht im Onlinehandel kaufen könntest.
Nee, ne?
Selbst so Sachen wie, ich habe gerade versucht, an irgendwas sehr Exotisches zu denken. Zum Beispiel Vegemite aus Australien. Mhm. So ein Hefeextrakt-Brotaufstrich kriegst du inzwischen auf im Onlinehandel.
Ich würde sogar fast behaupten, das gibt es mittlerweile im Supermarkt.
Gesehen habe ich es noch nicht, aber ich bin auch nicht so oft in gut sortierten Supermärkten.
Also
es gibt noch eine britische geläufig. Version davon, Marmite, die ist eventuell
Ach so. Häufiger. Achso, dann meine ich Marmite, ja.
Mhm. Aber ja, wie gesagt, selbst das kriegst du heutzutage zwar nicht im lokalen Discounter, aber auf jeden Fall online.
Aber es gibt fast nichts mehr, ne?
Es gibt fast nichts mehr.
Und wenn man jetzt so an Non-Food-Produkte denkt, da gab es ja auch schon durchaus mal so Sachen. Gibt es nämlich, also, da ist eigentlich, finde ich, noch schlimmer.
Ja, ich meine, inzwischen ist das ja auch so, dass aus Gründen, die wir uns als Deutsche nicht erklären können, weil wir für alles, was wir ins Ausland verschicken, extrem viel Porto bezahlen müssen, andere Länder handeln das anscheinend anders, weil du kannst aus irgendwelchen Ländern kannst du, ich habe schon oft Bücher bestellt, gebrauchte Bücher über Amazon Marketplace oder so, da kostet das Buch 3 €. Mhm. Und der Versand aus den USA auch 3 €.
Na klar.
Frag mich nicht, wie die das machen. Ist mir auch scheißegal. Ich kaufe dafür 6 € ein astreines gebrauchtes Buch, was
was einmal um die Welt geschifft wird.
Ja, genau. Würdest du das Buch zurückschicken, würde das wahrscheinlich 30 € kosten.
Tja, also da Versand habe ich eh nie verstanden.
Nee.
Wie da die Logistik ist und wie kalkuliert wird, dass sich das rechnet. Mhm. Aber das wird sich ja rechnen, wir würden es ja nicht machen.
Ja, eben. Ich habe schon mal ein T-Shirt oder 2 gekauft in einem Online-Shop und habe erst bei Erhalt des Päckchens gesehen, dass es aus Spanien kam.
Das gibt's auch manchmal, ne? Stimmt. Mhm.
Also oft weißt du gar nicht, von wo es abgeschickt wird.
Jedenfalls. Manchmal, tatsächlich, wenn man das hier in diesen einschlägigen Online-Handeln bestellt, erkennt man das manchmal direkt an der Lieferzeit. Mhm. Dass das, weil jetzt in aller Regel in diesen einschlägigen großen Online-Handeln, wenn es nicht morgen oder übermorgen von vornherein schon als ist dann bei dir auch schon, bevor du auf Bestellung bist, schon angezeigt wird, sondern wenn da steht, was haben wir jetzt heute, Donnerstag, wenn dann da steht nächsten Montag, dann weißt du eigentlich, das kann nicht hier aus Deutschland kommen.
Hm. Naja.
Dann kommt das irgendwo, dann ist es zwar nicht aus dem weiten Ausland, sondern irgendwo aus dem EU-Ausland, aber dann kommt es aus Holland, Frankreich oder sonst
wo. Ja, genau. Ja, nee, also mir fällt nichts mehr ein, was man, es mag sein, dass es Marken gibt von Lebensmitteln und irgendwas, die man hier gar nicht kennt. Insofern vermisst man die auch nicht.
Genau, das kann sein. Aber jetzt so, ne, jetzt, ich nehme nochmal Holland als Beispiel. Schokomel oder diese Red Band Lakritz.
So kriegst du inzwischen auch komplett hier im Supermarkt.
Kriegst komplett hier, genau.
Ja.
Also das ist, macht gar keinen Unterschied mehr. Wobei es gibt einfach noch Produkte, die kaufe ich hier einfach nicht, aber dann zum Beispiel nur in Holland.
Ja.
Weil mich die hier nicht interessieren. Das ist dann nochmal was anderes, aber die gibt's. Mhm. Die Verfügbarkeit ist einfach da.
Ja, ja.
So, und jetzt waren die 4 Speed-Fragen keine 5, sondern 4, aber die waren so lang und nicht so kurz, dass die Zeit schon rum ist und wir das einfach auf nächste Woche schieben müssen. Ja, aber nee, es war ja, nee, Quatsch, doch, nee, es waren doch erst, eigentlich waren es erst 3, weil die erste Frage zählte ja gar nicht. Naja. Ja, komm, in diesem Sinne hören wir jetzt ein bisschen Bob Marley und tanzen Tango im Vatikan.
Ja, und rauchen dabei einen Joint.
Ach, Leckerchen. Wenn ich Merz richtig verstanden habe, wird uns der ja auch nicht wieder weggenommen jetzt, ne?
Zunächst nicht.
Ist viel zu kompliziert. Ja. Ist viel zu kompliziert, dann wieder abzuschaffen.
Er hat nur gesagt, es soll im Jahr 2000, was weiß ich, 28 nochmal geprüft werden.
Ja. Bis dahin sind die Wurzeln so tief von den ganzen Pflanzen. Gut, aber in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal ganz schnell raus. Wink hier in die virtuelle Runde. Danke nach draußen fürs Zuhören und überlasse die letzten Worte wie immer dem Ricky Rick bis nächste Woche. Tschüss, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ich werde es jetzt auch dem neuen Bundeskanzler Merz gleich tun und etwas Cannabis prüfen. Madet Jod, schwenkt der Hut. Dick, 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 dick.